vom Nebentisch.
Für mich bitte die Rindertestikel, aber die mit einer Überraschung mit jedem 12. Ei.
Und ich wollte fragen, wie ich eine Bockwurst bestellen muss, damit wirklich Bockfleisch verwendet wird.
Weißt du, was richtig praktisch ist?
Boah, da fallen mir spontan drei Dinge an.
Okay,
ich möchte hören,
nein, nein, komm jetzt, wenn dir drei Dinge einfallen. Was sind drei praktische? Ja, drei Dinge.
Einmal mega praktisch sind generell so Tupperboxen, aber auch aus, vor allem die aus Glas, die dann wahrscheinlich nicht mehr von Tupper sind, aber richtig praktisch. Man kann alles reinpacken, das kann in die Spülmaschine, das kann in die Mikrowelle, das kann in den Kühlschrank. Dieser Box ist alles scheißegal, da kann Essen jeder Art rein. Das Glas verfärbt sich nicht, ultra praktisch.
Das ist Glas, finde ich, ja, Glas, das sich nicht verfärbt, war der Gamechanger dafür.
Ja, weil die Tupperbox verfärbt sich,
ja. Ja, eben, deswegen das mit dem Glas, also das sind wahrscheinlich dann alles Ikea-Boxen, aber finde ich gerechtfertigt. Seit Ikea die Idee hatte, dass wir so Boxen machen, ist auch, glaube ich, der Aktienkurs von Tupperware konstant Richtung Bankrott gestittert, oder?
Das kann sein.
Ich meine, die sind jetzt bankrott.
Also. Ich wusste gar nicht, dass die von Ikea sind. Ich habe die bisher ausschließlich geschenkt bekommen und noch nie selbst gekauft.
Geschenkt bekommen oder wie es bei mir ist, wenn Mama was nicht zu essen mitgibt, nicht zurückgegeben, genau.
Ich habe es die ersten zweimal nicht zurückgegeben und dann wurde der Bedarf erkannt und jetzt habe ich so 5, 6 von den Dingern.
Okay.
Das war praktisch. Noch zwei Sachen. Schlüssel sind praktisch. Das hatten wir, glaube ich, schon mal.
ja.
Das ist einfach ein super kleines Device, das sehr hilfreich ist im Falle von Türen.
Aber auch nur bei einer Tür meistens.
Ja, aber es ist ja auch praktisch, dass es nur eine Tür ist, weil sonst würde das Schloss wieder nicht helfen. Das ist eine gute Idee.
Naja, aber im Moment, wenn du sagst, der Schlüssel ist praktisch, dann fände ich ja einen Schlüssel noch praktischer, der alle Türen aufschließt. Wenn du sagst, das Schloss ist praktisch, um damit da nur dein einer Schlüssel reinkommt, okay. Weißt du, also der Wert des Schlüssels steigt für mich mit der Anzahl der Türen, die er öffnen kann.
Das stimmt tatsächlich. Es gibt am Flughafen gibt's einen Schlüssel, glaube ich, der öffnet alle Türen, den hat nur die Feuerwehr. Der ist so geil. Hardcore versichert.
Stell dir vor, der Schaden
ist ultra hoch. Ey,
ja, wenn du der Idiot bist, der diesen Schlüssel verliert, Alter.
Oh Gott, ey. Ich kann nicht, also der ist wirklich, der Wert dieses Schlüssels ist im Millionenbereich. Weil du ja alle Türen austauschen musst.
Denkst du, das ist so vom größten, also es gibt ja an jedem Flughafen dann diesen Schlüssel. Mhm. Denkst du, am größten Flughafen der Welt, der Schlüssel, ist der wertvollste Schlüssel der Welt?
Boah, nee, ich glaube, wenn so ein Schlüssel sowas richtig wertvolles, so ein riesiges Goldlager oder so. Das könnte ja noch wertvoller sein.
Weil es noch mehr so versichert ist, meinst du?
Ja. Aber der Schaden ist natürlich schon krass, weil du dann ja auch, also theoretisch kann dann ja jeder durch jede Tür, das heißt so ein Sicherheitsbereich ist auch nicht zwangsweise ein Sicherheitsbereich, das Worst Case musst du dann irgendwie das Terminal räumen, das ist arschteuer, dann musst du auf jeden Fall halt jede Tür austauschen oder jedes Schloss, ist unfassbar teuer, würde ich nicht so gut schlafen, wenn ich den in meiner Hosentasche hätte,
vor jedes
mit meinem Talent Sachen zu verlegen.
Ja, das ist heftig, oh mein Gott.
Ja, und die dritte praktische Sache ist Strom. Ist schon praktisch. Ohne Strom wäre scheiße.
Ja, ich hätte vielleicht was anderes.
Aber es ist nicht so leicht zu handhaben. Also ja, vielleicht ist es auch nicht so wirklich praktisch im praktischen Sinn.
Ja, doch. Also es ist schon praktisch, dass das jemand erfunden hat, glaube ich. Weil sonst würde es das hier jetzt gerade ja gar nicht geben.
Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel.
Aber was wolltest du mir denn Praktisches präsentieren?
Ich finde es sehr, sehr praktisch, dass unsere Blase erstmal alles aufbewahrt. Dass es nicht direkt durchläuft, wenn du trinkst.
Stimmt.
Weil sonst könntest du nur im Bad trinken und dann läuft es direkt durch. Ja. Oder es,
aber es dauert ja voll lang, bis es durchläuft. Also
stimmt,
wenn die Durchlaufzeit gleich bleibt.
Ja.
Glaubst du, das ist eine Viertelstunde schon durch?
Ja, doch. Ich glaube, wahrscheinlich sogar schneller.
Nee.
Doch. Ich glaube schon, weil, guck mal, du trinkst, es geht durch den Magen, einmal durch den Darm, aber es ist ja flüssig, das ist ja richtig schnell. Allein durch die Schwerkraft.
Trotzdem, also der Kreislauf bleibt ja trotzdem.
Ich glaube, das geht
wird doch aufgenommen und wird dann wieder ausgeschieden aus den, so nierenmäßig. Das läuft ja nicht einfach den ganz normalen Weg durch, oder?
Also, ich denke,
also schon auch, aber
Es wird schon gefiltert quasi. Und die Flüssigkeit, es muss ja kein Wasser sein. Und die nimmt ja auch dann wieder Schadstoffe auf. Also es, ich stelle mir das so vor, als wenn so das läuft. Irgendwann gibt es eine Abzweigung, sag ich mal, im Darm zum Beispiel.
Dann Wasser links abbiegen und Bier gerade durch.
Nee, Bier, alles was flüssig ist, biegt ab. Mhm. Und das läuft wie durch einen Filter. Da bleiben die guten Sachen auf der Oberfläche hängen, werden so wie weggeschabt und es läuft dann durch diesen Filter, wo, was wir, sagen wir mal, Giftdepot nennen. Und da läuft es durch und nimmt dann gleichzeitig wieder das Gift auf. Und deswegen ist unser Urin dann gelb und nicht wasserfarben, wenn oder Powerade-farbig oder so. Mhm. Das ist so meine Kindervorstellung im Kopf davon.
Ich glaube, also meine medizinischen Kenntnisse sind wirklich -10, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass es an der einen oder anderen Stelle vielleicht hakt.
Ich glaube auch, aber so von der Vorstellung ist plausibel. Ich denke, ein Mediziner würde es dem Kind wahrscheinlich so erklären.
Ja. Apropos Kinder erklären, kannst du dich daran erinnern, dass wir mal die Diskussion hatten mit Schimpfwörtern bei Kindern, wo ich der Meinung war, ist egal, wann man das den Kindern sagt, weil die lernen es sowieso und du warst der Meinung, nee, keine Schimpfwörter in der Nähe von Kindern verwenden und so?
Ja, bis zum gewissen Alter, genau, ja.
Mir ist heute Folgendes passiert.
Okay.
Beziehungsweise hat es eigentlich gestern schon angefangen. Ich war gestern wieder golfen, bin dann nach Hause gefahren und steige ins Auto ein und merke, okay, es ist echt arschdreckig. Mir hat ein Vogel Vollgas auf die Motorhaube gekackt. Und
dann hat sich herausgestellt, Marder. Es war ein Kind.
Nee, und 45 Marder sind übers Auto gelaufen und ich hatte überall diese Pfotenabdrücke von den Mardern. Dann dachte ich, okay, ich fahre noch schnell 45. an der Tankstelle vorbei und war wenigstens in so eine Basic-Waschanlage rein, um das einmal sauber zu machen, wegen der Vogelscheiße vor allem. Und dann habe ich da geparkt und wollte heute wieder weiterfahren. Gehe den Parkplatz entlang, sehe mein Auto und sehe, dass schon wieder so ein Marder drüber gelaufen ist und noch dazu ein Vogel draufgekackt hat. Und ich habe halt einfach in dem Moment laut gesagt, boah, dieses Drecksvieh. Und gehe um mein Auto rum und schaue in das entsetzte Gesicht eines Kindes, das aus der Beifahrertür rausschaut mit dem offenen Fenster. Und das, oh, no. Und dachte ich, okay, das hat ja nur das Kind gehört und gesehen. Ist ja egal. Und dann gehe ich noch 2 Schritte weiter, sehe, wie die Mama daneben sitzt. Und dann habe ich noch so leichten, leisen Kommentar zu mir selbst gemacht, dass wirklich klar ist, dass ich das Auto meinte und nicht das Kind als Drecksvieh bezeichnet habe oder so. Oder meinen eigenen Hund, der auch dabei war. Aber ja, das war ein bisschen unangenehm. Und dann bin ich rückwärts rausgefahren und weil ich ja gestern in der Waschanlage war, dann am nächsten Tag, da rosten die Bremsen immer so ein bisschen fest. Und es knallt dann so leicht, wenn man rückwärts fährt.
Ja.
Das hat dann natürlich auch noch beim Rückwärtsfahren voll geknallt. Dann dachten die, ich habe das nächste Drecksvieh überfahren. Okay. Dann hat sich dann so aus dem Fenster gelegt und mir hinterher geguckt. Das war eine sehr unangenehme Situation.
Ja, also es klingt erstmal blöd, weil man sich so denkt, ups, das war nicht für deine Ohren bestimmt.
Nee. Aber ich hätte, also soll man sich da entschuldigen? Nein, oder?
Ich glaube, ich hätte es über Mimik gelöst.
Ja, aber das ist ja ein Kind, das versteht ja Mimik nicht.
Nein, gegenüber der Mutter. So. Sorry, viel Spaß
beim Erklären. Da konnte ich nicht reinschauen, weil das war ja höher als das Auto im Stehen.
Ah, ja,
das heißt, ich
konnte
dem Kind ins Gesicht gucken, weil das Kind war natürlich sehr klein und hat sich so aus dem Fenster gelehnt. Aber die Mutter saß ganz normal auf dem Auto sitzen und die konnte ich nicht drauf schauen.
Ich denke, das Drecksvieh ist zwar schon irgendwie, also wenn ich ein Tier wäre, wäre ich zutiefst beleidigt davon.
Ja, aber auch ein Marder. Ich glaube, ein Marder wurde schon schlimmer beleidigt. Und ein Vogel.
Ja, wobei Drecksvieh ist schon derb, findest du nicht?
Ja, ich weiß nicht, aber es hat sich so gut angefühlt in dem Moment.
Ja, yeah, voll, ich verstehe es, was du meinst. Aber es ist zum Glück keine Beleidigung, die dann halt Menschen oder Kinder unter sich verwenden würden. Das heißt, also es ist weniger schlimm als das, worüber wir mal diskutiert haben.
Okay. Also nicht also das Arschloch.
Keiner ist das Arschloch hier.
Okay. Ja, außer der verkackte Drecksvogel.
Ja, der Vogel.
Und der Marder. Der Marder könnte sich ja wenigstens mal, ist mir ja scheißegal, ob der mal über den Auto läuft, der könnte sich vorher die Füße abwischen. Vielleicht lege ich so eine Fußmatte vors Auto.
Mhm. Oder Ist es vielleicht einfach eine Katze?
Ja, das kann auch sein. Und wenn der auch nicht oder der oder die nicht immer auf meine Heckscheibe kacken würde. Ich kann mir genau vorstellen, wie der jede Nacht auf diesem Heckspoiler sitzt und da runterkackt, weil er sich denkt, Alter, das fühlt sich so geil an. Und jedes Mal habe ich Kacke von so einem Marder oder einer Katze auf meiner Heckscheibe.
Ich dachte, der Vogel, hä?
Ja, der Vogel hat auch noch drauf gekackt und vorher hat der Vollgas auf die Motorhaube gekackt und weißt du, wo es jetzt ist? Schön aufs Panoramadach. Das heißt, ich kann jetzt drin sitzen und mir die Kacke auch noch von unten anschauen.
Geil.
Witzigerweise, von unten ist sie eher gelb, von oben ist sie eher weiß.
Auch verrückt, aber ich habe letztens in NRW, da mangelt es ja nicht an Tauben, und da war ein Glasdach und dann konnte man die Tauben so über dieses Glasdach laufen sehen. Das sah voll lustig aus, von unten so die Füße und die Tauben zu sehen. Naja, ja, vielleicht, also wenn du ein BMW hättest, dann würde ich verstehen, dass jeder auf dein Auto kacken will.
Ja, ist nicht der Fall.
Nee, ist nicht der Fall, aber Heckspoiler macht auch nicht sympathischer, glaube ich.
Es ist kein übertrieben großer Heckspoiler, das ist halt so ganz leichter Heckspoiler.
Ja, ich kenn's ja, das war ein Witz. Ja, Mann, keine Ahnung. Probier's doch mal mit einem Schild. Hier nicht hinkacken. Einfach so fett hinten draufkleben. Oder so ein kleines, wie so ein Fähnchen aufs Auto dranhängen, weil an die Rückscheibe bringt ja nichts, die sitzen ja oben drauf. Das müssen, wenn sie sich gerade so gemütlich machen, dann müssen sie nach rechts schauen und so sagen, oh, das ist ja ein Fähnchen, da steht, ich darf hier nicht kacken. Naja, dann nicht.
Dieses Schild, das man für Hunde aufstellt, damit die nicht auf die Wiesen kacken.
Genau, sowas.
Ja.
Das oben auf deinem Autodach sehe ich. Ich glaube, das ist
kommt gut. Dann einmal für Taube, dann vielleicht einmal für Marder und dann vielleicht auch noch für Katze, weil mir wirklich nicht ganz klar ist, ob es jetzt Marder oder Katze ist.
Das Gute ist, du kannst die nacheinander zeitversetzt aufstellen und irgendwann hört's auf und dann weißt du, ah, okay, es war eine Katze. Ja. Wenn es beim Marder-Schild noch nicht aufhört. Ja, ich glaube auch, das ist eine super Idee. Ja gut, okay, du hast also aktuell ein doppelt vollgeschissenes Auto, richtig?
Exakt. Und das war aber vor weniger als 24 Stunden noch in der Waschanlage.
Ich bin mal mit einem Kumpel von uns beiden, da waren wir, ich würde sagen, so 19, 20 oder sowas, keine Ahnung. Ich war da gar nicht dabei, ich habe das nur gehört. Und unser Kumpel, der, ich weiß nicht, er hat echt irgendwie ein Ding mit Einparken. Und also es ist so, du fährst irgendwo hin und da sind dann 2, 3 freie Parkplätze und denkst du so, ja geil, wir sind hier nah am Eingang. Und er fährt auf den weit weg gelegensten Parkplatz. Und ich habe bis heute nicht verstanden, so wie, warum. Und dann irgendwann wurde es so zum Running Gag, aber er zieht es halt durch. Und
er macht es wirklich konsequent immer.
Ja, immer. Vielleicht, ich will ja nichts, also er ist ja ein schlauer Typ, vielleicht erkennt er irgendwelche Versicherungsstatistiken, dass die Autos, die weiter weg auf einem Parkplatz abseits stehen, irgendwie seltener gerammt werden, von Vandalen angegriffen werden, von Mardern attackiert, also das weiß ich nicht. Vielleicht gibt es da eine Statistik, die...
Oder er will einfach auf seine 10.000 Schritte kommen.
Das wäre auch plausibel, ja. Aber naja, jedenfalls...
mal wenigstens so packen, dass es nicht nur beim Hinweg schon die 10.000 Schritte hat, sondern Hin- und Rückweg.
Ja, ist auf jeden Fall, der hat einmal, ich glaube, war das Auto auch noch relativ neu, da ist er so auch wieder ganz komisch geparkt, dann wollte er rückwärts ausparken am Kino und auf einmal scheppert's und seine Heckscheibe ist kaputt, weil aus seinem Container, der da eben stand, einfach so ein Metallstab richtig weit rausgeragt ist.
Alter.
Ich kann mich noch dran erinnern. Aber da erschreckst du dich ordentlich, wenn du auch da... Also, das siehst du ja nicht. Boah, ich habe auch einmal... Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt habe mal im Podcast. Das war noch zu meiner Zeit, wo ich diese Laborfahrten gemacht habe.
Mhm.
Da haben wir eigentlich schon einen Podcast aufgenommen.
Ja.
Demnach könnte es sein, dass ich das dann da auch schon erzählt habe. Auf jeden Fall bin ich ja einmal wirklich... Also... mit einem flotten Rückwärtsgang an so eine Laterne hingedonnert.
Ich glaube nicht, dass du das erzählt hast.
Habe ich nicht? Weil das Ding ist, guck, bei diesen Laborfahrten hast du einen Zeitplan. Mhm. Und du musst immer, also du musst zu gewissen Zeiten an diesen jeweiligen Praxen und Laboren sein und sowas.
Ja.
Und Das heißt, du bist eigentlich schon immer in Eile, weil, oder nicht immer, aber immer wieder, weil manche Ärzte sind dann noch nicht ready und dann, ach stimmt, ja, so, ich komme jeden Tag, okay, aber heute war es eine Überraschung scheinbar. Und dann war ich, an dem Zeitpunkt habe ich keinen Parkplatz gefunden in der Nähe, habe dann auf einem Netto-Parkplatz geparkt und also du musst dir so vorstellen, du bist da so reingefahren, es war alles relativ eng und das war wie links sind Parkslots und rechts ist ein Gehweg. Also du hattest nur eine Straße, die wie ein, kannst du dir wie ein U vorstellen, du fährst halt vorne rein und hinten raus und links sind die Parkplätze, es waren dann so 5, 6 Stück, also auch echt wenige und rechts ist halt ein Fußgängerweg und dann kannst du rechts in den Netto reingehen. Es war in München in der Stadt, deswegen war es relativ eng alles und ich habe dann links Gott sei Dank einen Parkplatz gefunden, zack, das Zeug eingeladen, wollte weiterfahren, fahr raus, rückwärts. Jetzt lass mich kurz überlegen, wie es war. Genau, rückwärts fahre ich raus und dann habe ich quasi so eingelenkt, dass ich mit dem Heck nach rechts hinten fahre und dann links vorne weg. So, also so diesen klassischen einmal um 90 Grad. Und als ich dann eingelenkt habe und rückwärts gefahren bin, und ich weiß nicht, wie das passieren konnte, ich habe diese Laterne nicht mal ansatzweise gesehen. Also gar nicht. Ich habe sie nicht gesehen. Ob die mit dem Hintergrund wegen der Farbe irgendwie verschwommen ist, ich habe sie nicht gesehen. Und wenn du das nicht siehst und denkst, naja gut, ich weiß, der Bordstein kommt jetzt hier gerade, aber da ist kein Fußgänger, dann kann ich da schnell so flott zurück, ganz schnell, dass keinen stört und dann weg. Und ich bin wirklich relativ schnell gegen diese Laterne gefahren und es hat so gescheppert.
Und den Bordstein und, davor hast du auch noch mitgenommen?
Nee, das war so relativ flach, das hast du ja nicht gemerkt. Okay. Außerdem bin ich ja nur ganz wenig auf diesem Bordstein, weil die Laterne ist natürlich genau am Rand gewesen. Aber ich habe die wirklich nicht gesehen, bin ausgestiegen, habe mich erstmal mega geschämt im ersten Moment, weil da waren dann ja auch Fußgänger und so.
Ja, die dachten sich auch so. Das scheppert bestimmt auch richtig krass.
Boah, ja.
Laterne. Die hat ja auch einen großen Klangkörper.
Ja, aber das Krasse war, das Auto hatte nicht mal einen Kratzer. Und das verstehe ich nicht. Diese Stoßstange hat alle den ganzen Stoß wirklich absorbiert und die war nicht eingedrückt, da war nichts war. Alles war top, tipptopp.
Crazy.
Und das hätte ich ja nie gedacht, weil es hat so gescheppert. Ich habe mich so erschreckt. Im ersten Moment, weil ich ja keine Laterne gesehen hatte, dachte ich, fuck, ich habe irgendwen angefahren. Und so wie das gescheppert hat, war das ein richtig krasser Zusammenstoß.
Ja.
Und deswegen war ich erstmal, also war schon ordentlich geschockt in dem Moment.
Das kann ich verstehen. Und die Laterne hatte auch nichts, oder wie?
Nee. Aber ich hätte schwören können in dem Moment, dass irgendwas richtig kaputt ist. Aber Glück gehabt.
Das ist krass. Nee, hast du nie erzählt, glaube ich.
Krass, ja. Nee, das ist im Eifer des Gefechts damals leider passiert. Aber wie gesagt, alles top.
Ich habe noch eine Autofahrgeschichte indirekt.
Ach krass, wir reden heute nur über Autos, Wahnsinn.
Ja, aber das Auto spielt eigentlich keine große Rolle, abgesehen davon, dass das der Ort ist, in dem es stattgefunden hat. Weil ich bin am, wann war das, glaube ich, Dienstag, bin ich von der Arbeit nach Hause gefahren und in München ist ja gerade Bauma, also diese riesige Messe für so Baumaschinen. Das hatte ich nicht so auf dem Schirm und dachte, gut, ich fahre schnell durch München durch, weil ich irgendwie keinen Bock hatte, darum rumzufahren. Das war die dümmste Idee der Woche, weil ich 2:11 gebraucht nach Hause, statt normalerweise so 4, 5.
Ja.
Und an dem Tag war aber auch Länderspiel von den Frauen gegen Schottland. Und Anpfiff natürlich wie immer bei solchen Spielen so 17.15 Uhr oder sowas. Ja. Sowas richtig weirdes, sodass jeder da auf jeden Fall hin kann zu dem Spiel nach der Arbeit. Das ist gar kein Problem. Und in solchen Szenarien mache ich dann halt oft ARD-Mediathek einfach beim Autofahren an und lege halt das Handy weg und ist ja dann wie Radio, nur dass es ein bisschen schlechter beschrieben ist. Und dann war irgendwann Halbzeit, weil ich hatte ja 2:11 Zeit, das heißt, ich habe die ganze Vorspielanalyse noch gehört, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, alles gehört. Und dann in der Halbzeit kam Werbung und auf einmal höre ich folgenden Satz, wie einer sagt, ich bin müde, wie könnt ihr noch Energie haben? Und dann antwortet jemand relativ schlecht geschauspielert, ich glaube, es war Felix Neureuther, wir nehmen Bier und 3 Energy. Und dachte, was ist denn das für eine Werbung für Bier und 3 Energy? Und dann, das war der Moment, wo ich dann den Stau genutzt habe und das Handy umgedreht habe, um zu gucken, für was hier gerade Werbung gemacht wird. Und es war Beyond 3 Energy. Irgend so ein Ding für einen Darm.
Ja, ja, ich kenne die Werbung sogar.
Aber es klang so krass nach Bier und 3 Energy.
Ja, klingt voll so.
Dass ich dachte, okay, irgendwas läuft hier richtig schief. Hab dann noch versucht, das zu screenshotten, damit ich es nicht vergessen habe, hat nicht geklappt.
Bier und 3 Energy.
Ich habe mir gerade vorher den Werbespot nochmal angeschaut. Und ja. Dadurch, dass Felix Neureuther jetzt halt auch, falls er das ist, vielleicht ist es auch irgendwer anders. Ich hoffe, es ist kein wirklicher Schauspieler, weil es war wirklich nicht sehr gut gespielt und eben auch nicht sehr gut gesprochen. Und es klingt einfach.
Ich glaube, der war das.
Deutlich mehr nach Bier und 3 Energy als nach Bier und 3.
Oh, ich habe letztens auch eine richtig schlechte Werbung gesehen. Ich glaube, das war mit, ich glaube, Lukas Podolski. Das war so krass. Das war einfach nur schlecht. Aber egal. Ich habe auch eine Werbung gesehen. Und da muss ich sagen, nee, ich habe eine Werbung gehört, eben im Radio. Und das ist ein bisschen, mir ist noch kein perfekter Vergleich eingefallen. Vielleicht fällt dir einer ein. Aber es war eine Parfümwerbung im Radio, wo beschrieben wurde, wie der Parfüm riecht. Nach Sandelholz und Agave und Bababa und 5 Wörter, die ich nicht kannte. Und dann dachte ich mir so, jetzt habe ich richtig Bock auf das Parfüm, klar. Wo ich mir echt so dachte, also ihr habt gar nicht außerhalb eurer Bubble gedacht.
Das stimmt.
Die haben es perfekt beschrieben wahrscheinlich. Und ich war genauso planlos, wie als wenn ich es noch nie gehört hätte. Und so, also Parfümwerbung im Radio ist wie...
Ja,
genau, da hing es dann bei mir auch, aber ich denke...
Aber Parfümwerbung generell funktioniert ja nur über das Aussehen der Models und
das
Auto, das neben der Parfümflasche steht.
Naja, und schon so über den, da geht, glaube ich, ganz viel über Flair oder über den Stil von der ganzen Werbung. So, du kannst es edel und luxuriös machen, du kannst es ausgefallen und verspielt oder frisch machen. So, also du kannst quasi den Stil des Geruchs schon visualisieren über den Stil der Werbung, was es darstellen soll und für wen es geeignet ist, finde ich.
Ja, das stimmt.
Und
aber in Radio-Werbung.
Ja, bei Radio, du kannst mir doch nicht beschreiben, wie... Also wenn das Einzige, was du mir sagen kannst, es riecht nach Vanille.
Du willst reich dann riechen, nimm das.
Ja, oder so, genau. Es riecht, als hättest du viel mehr, als hätte dein Konto 3 Nullen mehr, als man denkt. So, das.
Ja. Dann allerdings kostet diese Flasche mindestens 2 Nullen hinten dran noch.
Ja. Nee, das habe ich gar nicht verstanden. Also das, also gut, aber Radiowerbung ist ja eh scheiße, haben wir schon festgestellt.
Ja, würde ich nicht empfehlen. Egal wem. Auch nicht Bier und 3 Energy. Vor allem denen nicht. Ich meine, es war ja Fernsehwerbung, aber...
Bier und 3 Energy, ja. Ja, ja.
Also ich würde jetzt, wenn ich ein cleverer, sagen wir mal Paulaner, die auch offen für Softdrinks sind, da würde ich jetzt spontan schnell einen Energy-Drink rausbringen und dann einfach das im Set verkaufen mit einem Bier und 3 Energy. Und dann, weil dann hast du jemanden, der gratis Werbung macht für dich.
Das klingt erstmal clever, aber du hast, wie gesagt, ich glaube, 98% der Leute, die die Werbung hören, sehen sie währenddessen auch.
Ja, aber so genau schaut ja keiner hin bei Werbung.
Du müsstest...
Um Handy oder geht nochmal schnell irgendwie in die Küche.
Naja, weißt du, was du machen müsstest? Weil ist ja dann wahrscheinlich bei Beyond 3 Energy ist ja so eine Verpackung noch abgebildet und du müsstest... Die Verpackung wie so klonen, genau die gleichen Farben, nur leicht anders und da dann deine 3 Energy und das Bier reinpacken und so als Bundle verkaufen. Dann wird's funktionieren.
Stimmt. Ich glaube, es ist clever, ja.
Weiß nicht, aber ja.
Also ich würde auf jeden Fall allein wegen der Idee, würde ich es mal kaufen.
Was jetzt, das Bier oder die 3 Energy?
Das gibt's ja nur im Set.
Ach so, das stimmt.
Aber vielleicht ist es doch cleverer, wenn sich dann ein Energy-Drink-Hersteller irgendwie ein Bier sucht. Weil ich glaube, es ist leichter, Bier zu machen als Energy-Drink.
Ja, das glaube ich auch. Und es ist auch ein bisschen verwirrend, dass da eine Werbung kommt für ein Bier und 3 Energy, aber niemand weiß, von welcher Marke.
Ja.
Das stimmt. Müsste eigentlich noch eine Marke danach kommen.
Das ist eine klassische White-Label-Werbung.
Ja. Das ist eine richtige White-Label-Werbung, ja.
Kann einfach jeder drauf einspringen. Das könnte man vielleicht machen, dass man einfach so Werbespots branchenübergreifend, dass man da so Kollaborationsspot macht, dass man einfach sagt, okay, anstatt dass jetzt hier Paulaner, Warsteiner und Bitburger alle drei Werbespots von so einer Break besetzen, dass man einfach sagt, okay, wir machen jetzt einfach mal einmal kurz kollektiv Werbung für Bier und die Leute können sich dann selber aussuchen.
Das gab es ja früher für Milch. Es gab einfach Werbung für Milch und das ist dann vom Verband der Milchbauern.
Okay, und hat es funktioniert? Anscheinend nicht.
Natürlich. Jeder Mensch trinkt richtig viel Milch und das war früher nicht normal. Und das,
ich habe so einen ganz alten Werbespot gesehen von Milchschnitte. Das ist ja so krass, wie die das als irgendwie so einen gesunden Snack für Kinder verkauft haben. Ja. Also wirklich ohne sich zu schämen. Das ist ja insane. Also, jeder, der Bock hat, das mal zu sehen, einfach auf YouTube irgendwie Milchschnitte-Werbespot eingeben. So ein ganz alter, wo dann irgendwie der eine Junge gehänselt wird, weil er so ein scheiß Pausenbrot dabei hat. Und der andere ist aber cool, weil der hat Milchschnitte dabei.
Mit Vitamin C, Calcium und
viel Milch.
Viel Milch vor allem, ja.
Ja.
Milchpulver.
Nein, da ist richtig viel echte Milch drin.
Ja. Es gibt halt Produkte, die heißen irgendwie Milchschnitte und am Ende ist gar keine echte Milch drin. Es gibt solche Sachen. Mir fällt aber jetzt.
Aber bei Milch ist das voll schwer. Also ich glaube, Milchpulver ist okay. Aber bei Milch ist das ja voll schwer. Da hat doch auch diese ganze veganen Milchprodukte, die haben doch da voll Struggle, irgendwie ihre vermeintliche Milch zu nennen. Wobei das, glaube ich, nur bei den weil du kannst ja so Scheuermilch zum Beispiel zum Putzen, ist ja kein Problem, dass da Milch dran hängt.
Ja.
Aber Sojamilch ist ein Problem.
Ja. Nee, diese Debatte ist nicht mehr aktuell. Die ist, glaube ich, vor ein paar Jahren war die mal groß. Aber mittlerweile gibt es das Gesetz in der Form, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, da haben tatsächlich die veganen Produkthersteller gewonnen.
Echt? Weiß ich nicht. Ja.
Nee, habe ich, ich meine, ich hätte das so gehört. Aber ja, nee, ich habe doch, letztens habe ich auch so ein Ersatzprodukt im Supermarkt gesehen, da stand auch dann drauf irgendwas mit Wurst. Dabei ist es halt keine Wurst eben. Da müsst ihr nochmal recherchieren, aber ich meine, also entweder ist es nur bei mir gar nicht mehr aktuell oder dass dieser Rechtsstreit irgendwie gewonnen wurde. Aber ich bin mir da nicht sicher, ich habe irgendwas gelesen. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall dagegen, dann das Produkt, wenn es ein veganer Keks ist, Wegs zu nennen. Wir hatten das alles schon, haben wir alles schon im Podcast gehabt.
Folge 4, schätze ich
mal. Ja, die Wegse. Aber es oder nee, Mozzarella war es doch, genau. Das war das Produkt. Veganer Mozzarella, ja.
Ich glaube, es war schon Wegs.
Aber es gibt Mozzarella. Wirklich. Oh
Gott, ey. Ich kann mir immer nicht vorstellen, dass dann so wirklich, da sitzen an einem großen Tisch dann 10 weiße alte Männer und die sagen dann, ja, Mozzarella. Was bleibt da für Interpretationsspielraum? Das ist einfach veganer Mozzarella, ist doch klar.
Ist doch klar, man kann jeden Buchstaben durch einen V ersetzen. Es ist wirklich absurd, also ja. Gut, wegen hier, ich hatte eigentlich gerade noch irgendwas zum Thema vegan. Ah ja, genau, dieses mit diesem Milchpulver, das ist ja so krass, wenn du wirklich sagst, ich bin strikt vegan und dieses Pulver stört mich und ich will das halt nirgendwo drin haben, dann wird es echt schwierig mit den Produkten langsam, weil dieses... Es ist wirklich so, das ist ja so ein Joke in der Veganer-Community quasi, dass du so, du siehst so eine Gurke, Ingredients, 99% Gurke, 1% Milchpulver. Das ist so weit geht es manchmal, dass du denkst, ja geil, Chips aus Kartoffeln. Nein, Milchpulver ist drin. Hm. Marmelade, geil. Diese hier, wie heißt das, Sanft von Schwartau? Ist das Schwartau extra sanft?
Ja, ich glaube schon.
Genau, und von denen gibt es ja auch so Vanille-Geschmack, Erdbeer-Vanille, ja, Milchpulver drin, aber es ist ja eine Marmelade, aber es ist Milchpulver drin. Oder, ach, keine Ahnung, es gibt ganz viele Beispiele dafür, wo du denkst, es wäre ganz einfach, dieses Produkt vegan zu machen, aber es müssen 2% Milchpulver rein, als ob das einen Unterschied macht.
Ist da nicht, ist in Marmelade nicht sowieso Gelatine drin?
Nee, es gibt natürlich welche mit Gelatine, aber es gibt ja Agar-Agar zum Beispiel, ist ein Geliermittel, was vegan ist. Es gibt, glaube ich, noch ein anderes, wo ich den Namen gerade nicht weiß. Also du kannst das auch ganz leicht vegan machen.
Okay. Ich habe neulich diesen, wie heißt der, Lege oder so von ZDF, der immer so Sachen nachmacht, also Supermarktprodukte.
Lege?
Lege, glaube ich, Sebastian Lege oder so.
Ja, sagt mir nichts.
Ja, irgend so ein Kochtyp. Und der nimmt immer so Supermarktprodukte und dann versucht er die nachzumachen, also um halt zu zeigen, wie so Industrieprodukte gefertigt sind im Vergleich zum Original. Und da ging es um diese Fertig-Sandwiches, die man sich so kaufen kann.
Ja.
Und bei dem Brot, das war einfach voll krass, das betrifft eigentlich alle Toasts, die man kaufen kann im Supermarkt. Weil er so verglichen hat, dann so ein Toast, das halt ein Bäcker macht, das hält halt maximal 3 Tage und dann fängt es an zu schimmeln oder ist halt komplett ausgetrocknet. Aber so dieser Golden Toast oder so, der hält ja eigentlich relativ lange. Also 1-2 Wochen schafft er schon.
Ah, der hat sogar den Toast selber gemacht, ja.
Ja, ja, und das mit dem Toast, das war voll spannend, weil der dann gesagt hat, ja, normalerweise würde man hier jetzt für die Süße irgendwie benutzt man so ein bisschen Zucker und halt Butter und so. Und was man aber in der Industrie nimmt, ist Zuckersirup, weil das konserviert auf der einen Seite und das ist halt eine flüssigere Konsistenz und dadurch wirkt der Toast frischer.
Mhm, ja,
weil die Konsistenz einfach beibehalten bleibt. Das war irgendwie weird. Und dann, als es um das Belegen von den Sachen ging, das wurde dann so verrückt, das habe ich mir nicht mal gemerkt. Als er dann irgendwie diesen Schinken da nachgemacht hat aus Hühnchenfilet oder so.
Ja.
Nee.
Ja, das will man eigentlich gar nicht wissen, glaube ich.
Nee, will man nicht wissen. Also bei dem Toast, das war schon so, dass nichts daran jetzt wirklich krass schlimm ist oder so, aber es ist halt einfach der Way to go, wenn du willst, dass der Toast halten soll.
Ja.
Also die Alternative ist, dein Toast fängt nach 2 Tagen an zu schimmeln und ich glaube, da hat auch nicht jeder Bock drauf.
Was ist die Übersetzung von Conveniences?
Bequemlichkeiten. Annehmlichkeiten. Ja.
Annehmlichkeiten, genau. Und die, habe mal so eine richtig coole Doku gesehen von, also der Narrator quasi oder die Idee, mit wem das gemacht werden soll, war mit Zac Efron und dann ist halt so ein Typ dabei, der sich halt mit so gesunden Lifestyle Fatal Conveniences eben beschäftigt. Der hat einen eigenen Podcast und sowas und hat mit Zac Efron dann diese Doku gemacht. Das ist super empfehlenswert, mega interessant. Die reisen an voll interessante Orte, zum Beispiel nach Peru, wo wie eine Samenbörse ist, wo im Falle von einer Katastrophe, einer weltweiten, ganz, ganz, ganz viele Gemüsesorten noch in ihrer ursprünglichen Form, die Samen halt konserviert werden, in einer riesen Kryokammer. Und da sind zum Beispiel über, keine Ahnung, ich sag mal, 200 Sorten an Kartoffeln allein schon. Und das war auf jeden Fall mega, also die hatten richtig, richtig coole Orte besucht in der Doku und es gibt auch sogar eine zweite Staffel von, kann ich absolut empfehlen. Was irgendwie voll strange ist, Zac Efron hatte zwischen den beiden Staffeln der hat irgendwie ein Problem mit dem Kiefer gehabt und musste sich dann irgendwie operieren lassen und es sieht halt aus, als wenn er so eine Schönheits-OP hatte, also es sieht aus wie so eine Schönheits-OP, die jemand hätte wollen, also, aber er hat es ja nie nur wegen der Schönheit gemacht, glaube ich, weil der ja davor schon gut aussah. Und ich finde, er sieht jetzt künstlicher und schlechter aus, in Staffel 2 quasi, als in Staffel 1. Das wollte ich aber gar nicht sagen. Es ging um Kartoffeln. Beziehungsweise um Fatal Conveniences. Und in dem Podcast von dem, der heißt Darren O'Lean, mit Olien mit Nachnamen geschrieben. Und ich finde den Typ mega, mega inspirierend irgendwie, weil der, also klar, der will auch nicht das perfekte Leben führen und so, aber ich finde es schön, dass er halt aufklärt über solche Sachen wie zum Beispiel Duftkerzen. Was da alles für ein Scheiß drin ist und wir fackeln das ab und atmen das ein in unserer Luft. Ich meine, dieses Wachs, was da verbrennt, Es ist ja, es löst sich ja nicht, also doch, es löst sich im wahrsten Sinne in Luft auf. Also wenn du eine Kerze abbrennst, ist ja dieses Material, was du da abbrennst, ja immer noch irgendwo. Und das geht ja auch ganz viel dann in die Atemwege oder zum Beispiel Teppiche, industriell verarbeitete, was da für Chemie drin ist. Und du läufst da barfuß drüber, weil du ihn nie ordentlich gewaschen hast, sondern direkt hinlegst nach dem Kaufen und solche Sachen. Und in dem Podcast hat er ganz viele solche Sachen. Und wenn du den Podcast durchhören würdest, dann würdest du nichts mehr kaufen können. Weil überall ist irgendwie was drin, was potenziell krebserregend ist und so. Und der hat ein ganzes Team, was da recherchiert und auch nach Quellen und sowas sucht. Und auf jeden Fall, er nennt es halt Fatal Conveniences. So, also quasi Bequemlichkeiten, die aber eigentlich fatal sind und über die wir uns gar keine Gedanken machen. Und das ist ja bei den meisten Sachen wirklich so, du denkst ja nicht drüber nach, dass das negative Konsequenzen haben könnte, was er so erzählt. Und dann ist mir aufgefallen, dass im Supermarkt manchmal eben genau über diesen verpackten Sandwiches, wo die fertig Gnocchi sind und wo einfach Bratkartoffeln abgepackt in einer Plastiktüte schon liegen, was irgendwie voll strange ist, weil Bratkartoffeln schmecken ja nur frisch, hätte ich gesagt, aber ist ja auch wurscht, die ganzen Fertiggerichte quasi, und da drüber steht Conveniences. Und da dachte ich mir so, ja, irgendwie passt es auch in dem Kontext mit, das kann nicht gut sein.
Wobei das Convenience ja der gute Teil ist. Das Fatal ist ja das, wo ich sagen würde, okay, ein bisschen ungünstig.
Ja, aber es hängt ja in dem Fall zusammen. Du würdest ja, also wenn du weißt, frisch ist gesünder als abgepackt oder Fertigprodukt, dann würdest du ja immer dich für frisch entscheiden, wenn du dich für dich entscheidest, weil du lieber was Gesundes wahrscheinlich haben möchtest, aber das macht mehr Arbeit und deswegen nimmt man halt den bequemen Weg. Und ja, also Convenience ist natürlich passend. Steht in der Schweiz auch.
Die Bequemlichkeit, also der Aufwand ist dann halt auf einer anderen Seite und das erzeugt die Bequemlichkeit, aber das erfordert halt bestimmte Schritte. Also ich glaube nicht jede, also extrem viele, da brauchen wir nicht rumdiskutieren, aber ich glaube nicht jede Aktion, die so die Lebensmittelindustrie fährt, um halt, dient darin, irgendwie Kosten einzusparen, sondern manche sind halt einfach nötig, um dann das gewählte Ziel erreichen zu können, wie eben längere Haltbarkeit oder überhaupt die Möglichkeit, es zentral herzustellen, irgendwie noch zu verpacken, vertreiben, an den Ort zu bringen zum Verkauf und dass es Sinn macht, diese Lieferkette überhaupt zu haben. Das klappt halt, glaube ich nicht mit jedem frischen Food.
Ich glaube auch, wenn du selber zum Beispiel eine Idee hast für irgendein Produkt, also nehmen wir mal mein Beispiel mit den Energy Balls, die ich mal gemacht habe, wo eigentlich nur Datteln drin sind, also 50% Datteln, 50% Cashew und dann ist es dann wie mein Teig. Und das fülle ich ja damit könnte ich dann, aktuell hatte ich ja Marmelade genommen, aber wenn du es korrekt machst, müsstest du eigentlich nur Erdbeeren pürieren und das dann irgendwie da rein und dann machst du das Bällchen zu und ummantelst es mit Schokolade. Und hier sind ja, in dem Szenario sind ja sowohl die Erdbeermarmelade als auch die Schokolade ist ja ein Fertigprodukt schon. Aber wenn ich das jetzt selber machen wollen würde oder industriell, dann müsste ich ja wahrscheinlich richtig viel darauf achten, dass es möglichst lang haltbar ist. Also was können wir noch da reinmachen? Dass es auch zum Beispiel nach eben 2 Wochen, wenn es im Supermarkt gekauft wird, immer noch saftig ist in der Mitte und aber auch nicht irgendwie dann der flüssige Kern, das drumherum aufweicht. Und auf solche Sachen müssen die ja alles achten. Ich glaube, deswegen steckt da oftmals einfach viel Zeug drin, um das Produkt so zu im Laden noch vorzufinden, wie sich der Schöpfer mal gedacht hat von der Konsistenz und allem. Ja. Und das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, wenn man diese Journey mal einmal mitmachen würde.
Absolut. Ist, glaube ich, ein sehr spannendes Feld.
Ja. Aber was auch krass ist, wenn, hat meine Freundin letztens wieder gesagt, weil als wir in NRW waren, da haben wir dann auch einmal, weil wir waren eigentlich schon auf dem Rückweg und dann haben wir noch wo gehalten, hatte ich ja letzte Folge erzählt, und da waren wir noch Golf spielen und waren schon da schon zu spät und dann haben wir auf einmal so Hunger bekommen, man hat richtig gemerkt, so die Stimmung ist am Nullpunkt. Wir waren richtig so, also einfach beide richtig hangry. Und haben geguckt, was ist in der Nähe, sind da hingefahren, hatte zu, Stimmung noch weiter im Keller. Und dann meinte sie, ja, wir können ja zur Bäckerei gehen. Und ich so, ja, du kannst bei der Bäckerei was finden. Ich möchte jetzt eigentlich kein Gluten. Und wenn, dann nicht bei der Bäckerei, sondern dann will ich was anderes. Ja, dann haben wir gesagt, okay, jetzt komm, fuck it, Burger King ist in der Nähe. Jetzt halten wir eben da. So, wenn schon ungesund, dann halt richtig. Und wann gönnt man sich das mal eigentlich ja nicht so oft?
Da gibt's so einen geilen vegetarischen Burger.
Ja, genau. Also ich bin Fan von dem Long Chicken. Also
ja, die haben so einen neuen, den Veggie. Oh, ich weiß leider nicht mehr, wie der heißt, aber der war so krass gut.
Die haben auch diesen Vegetarian Butcher, der beliefert dir.
Ja.
Und ich finde das Zeug von dem schon relativ gut. Ich, wie gesagt, eigentlich mag ich so Ersatzprodukte nicht, aber wenn du es dann isst, dann ist so ein Burger King Meal irgendwie schon geil. Das ist halt so, das ist alles so, ich finde, das Essen dort hat die Konsistenz von Kissen. Das sind so kleine Kissen und dann beißt du so rein und so, boah, alles so schön weich, aber eigentlich wahrscheinlich alles Müll. Aber ja, auf jeden Fall, was wollte ich sagen?
Weiß ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht mehr. Wir waren bei Burger King und, ah ja, genau, dann meinte meine Freundin eben, als da klappt sie so ihren, diese Papierbox auf und meint nur so, also die Bilder, die von den Burgern machen, sind schon eine Frechheit. Ist halt wirklich so, es ist so weit weg von dem, wie sie dann am Ende auf dem Teller liegen, dass es eigentlich ein anderes Produkt ist.
Ich kannte mal jemanden, die in so einer Agentur gearbeitet hat für Food-Fotografie, also für geil. Genau sowas, also wo dann diese Burger fotografiert werden für Burger King. Und der Trick ist einfach niemals echtes Essen fotografieren.
Ja, das, also man weiß ja, dass das alles nicht echt ist.
Weiß man nicht?
Also man sieht's tatsächlich ja nicht, aber das ist ja alles modelliert. Das ist ja wie dieses Wachs, Knete, was weiß ich, was das alles ist.
Ja. Aber deswegen sieht es so viel geiler aus als in echt.
Ja, aber ich denke, wenn man sich
Mühe geben würde. Und vielleicht auch nicht, weil einfach die Burger King Burger Brater das Zeug auf Zufallsbasis in diesen Karton reinschmeißen und hoffen, dass es irgendwie aufeinander landet.
Manchmal hat man schon das Gefühl, heute hat er sich extra wenig Mühe gegeben.
Ja, es sind so alle Zutaten da, aber random Reihenfolge.
Ja, das Fleisch ist oben, auf dem Brötchen drauf.
Manchmal wird es mich nicht wundern. Es liegt auf jeden Fall häufig daneben.
Ich habe letztens war ich bei einem Kumpel und wir waren erst zusammen 1-gegen-1 Paddle spielen und danach haben wir uns bei ihm getroffen und dann was bestellt bei einem Schickköfte-Lieferdienst und der macht halt veganes Schickköfte. Ich weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht, aber du weißt ja, was es ist, oder?
Absolut nicht.
Ah. Boah, wie beschreibt man das? Das ist so eine türkische Spezialität, was eigentlich wie so Fingerfood ist. Aber du kannst, also es ist wie Schiköfte, ist so eine weiche Masse und du kannst sie zum Beispiel auch in einen Wrap auf die Innenseite streichen und dann einfach einen Wrap befüllen, hast du einen Schiköfte-Wrap.
Mhm.
Und es ist mega lecker. Das ist tatsächlich nicht warm, das ist kalt. Und der Schiköfte Rap dort, ich hatte den schon mal gegessen, ist super geil. Also der Lieferdienst ist auch top bewertet, alle sind happy, ist super lecker. Aber, wenn du dort bestellst, kommt in 2 von 3 Fällen nicht das an, was du bestellt hast.
Oh, perfekt, liebe ich ja.
Ja, und dann machst du, also bei der Bestellung ist schon, der Bestellprozess ist schon scheiße aufgesetzt, weil du bestellst und musst sagen, was du nicht im Rap haben willst.
Aber.
Also er ist standardmäßig mit allem und dann musst du ausklammern, was du nicht willst.
Mhm.
Und manchmal funktioniert das, manchmal kriegst du einfach alles.
Ja, sehr gut.
Dann war der Tipp von meinem Kumpel, schreib immer in die Bemerkung nochmal, was du nicht willst und was auf keinen Fall vergessen werden soll.
Mhm.
Da habe ich in den Kommentar reingeschrieben, ich habe geschrieben, bitte und dann All Caps, keinen Rucola und keine Essiggurken und dann wieder klein weitergeschrieben, aber bitte auf keinen Fall Avocado nicht vergessen. Dann habe ich beim Schreiben fast das nicht vergessen, dann wäre gestanden, aber bitte Avocado vergessen. Und dieser ganze Prozess war so fehleranfällig schon und dann habe ich aber durch diesen irgendwie total unfreundlich wirkenden Kommentar wegen der All-Caps-Schreibweise habe ich mir gedacht, also indirekt habe ich gerade einen mit Spucke bestellt.
Ja. Das wird ein Smiley dahinter gemacht.
Ich habe Danke geschrieben.
Okay.
Glaube ich.
Ja. Ja. Und wie ist er angekommen?
Ey, ist so angekommen, wie ich wollte, aber, und da bin ich mir sicher, dass das Absicht war, ich habe vergessen, die Chilischoten auszuklammern. Und in meinem ersten Bissen habe ich eine fette Chilischote gegessen und es hat mir den Hals so verbrannt, Alter. Das war so scharf, ich musste Milch trinken, so scharf war die. Und das war kein Zufall.
Das glaube ich fast auch.
Ja. Naja, aber ansonsten war es super lecker, muss man einfach sagen. Geiler Lieferdienst.
Sehr gut. Ja, aber so bei diesen Lieferdiensten ist es nochmal extra schwerer, irgendwie seine Bestellung abzuändern.
Ah, doch, eine Sache noch, genau. Das war ja zum Liefern. Und irgendwann haben wir uns gefragt, hey, stand doch eigentlich 50, sollte das ankommen? Und dann schaut er so in die App und steht da, geliefert. Und wir so, hä? Haben sie geklingelt? Wir haben doch gar nichts gehört. Und wir hätten das Klingeln gehört. Der hat es einfach vor die Tür gestellt.
Ach.
Wie so ein Paket. Hier, kannst du am nächsten Tag abholen. Was? Nein, der muss doch klingeln. Der kannst du nicht einfach. Naja.
Hat er keinen Bock auf Trinkgeld.
Ich hatte empfohlen, Trinkgeld zu geben, wenn er klingelt, weil ich mir dachte, wenn sie dann, also dann freuen sie sich, weil die Bestellung war ein bisschen komplizierter. Aber letztendlich hat er es hingestellt, wir haben es 10 Minuten nicht gecheckt, dass er schon vor der Tür stand.
Sehr gut. Ja. Da kann ich sehr empfehlen, einen Hund zu haben, der auf sowas spezialisiert ist.
Ja.
Und sofort anschlägt, wenn jemand was vor die Tür stellt.
Ach, sorry, musst du was trinken.
Kein Problem. Hast du Lust auf einen harten Themencut und eine Liste mit Dingen?
Ich glaube, das Thema war eh durch gerade. Aber die Liste mit Dingen, ja, die bist du noch schuldig aus der letzten Folge.
Exakt. Und zwar ist es eine Liste mit Dingen.
Dingen,
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 Dingen.
Dingen.
Dingen. Und zwar hatte ich die Idee...
Philipp, kurz. Dingen, Dingen,
Dingen, Dingen, Dingen. Eine Liste mit Dingen, Dingen, Dingen zu erstellen. Unkonventionelle Einbruchsverhinderungsmethoden. Weil ich dachte, so langsam, aber sicher geht die Urlaubssaison wieder los. Ja. Und man will ja nicht zurückkommen und merken, oh shit, ich bin komplett ausgeraubt worden.
Ah, da trittst du bei mir offene Türen ein. Eigentlich.
In die Richtung geht auch meine Tipps. Okay. Weil das Problem ist halt, so eine Alarmanlage und so ein richtiges Sicherheitssystem ist doch schweineteuer, das kann sich doch keiner leisten. Also habe ich ein paar andere Methoden gefunden, mit denen man ziemlich sicher Einbrecher abwehren kann. Auf Platz 1 ist...
Granaten.
Das ist auch richtig, das war aber jetzt nicht eine Liste. Und Platz 1 bis 4 sind wie immer noch nicht sortiert.
Okay.
Das Polizeitatortsiegel, dass man da so ein Siegel drüber klebt.
Sehr gut.
An die Tür, dass man denkt, okay, hier ist irgendwas nicht ganz koscher. Hier kommt man vielleicht in noch größere Probleme rein, wenn man da einbricht, als man eh schon hat. Lass mal lieber nicht machen.
Gute Idee, sehr gut.
Mhm. Auf Platz 2, einlagiges Klopapier vor die Tür stellen.
Ja, auch gut.
Weil wenn jemand nur einlagiges Klopapier kauft, dann ist da nichts zu holen.
Ja, danke, dass du sowas sagst hier im Podcast in der Öffentlichkeit, weil meine Freundin legt darauf gar keinen Wert.
Wie kann man darauf keinen Wert legen?
Ich weiß auch nicht.
Das Letzte, woran ich sparen würde. Meinen letzten Cent würde ich für mindestens dreilagig, idealerweise vierlagiges Klopapier verwenden.
Oder wenn ich Tempos kaufe, dann kaufe ich Tempos und nicht Taschentücher.
Ja, das sehe ich nicht sein.
Was? Denn es gibt Taschentücher, die sind einfach richtig kratzig, da ist meine Nase rot danach.
Ja, die kauft man nicht.
Ja, aber es gibt sie. Und wer kauft sie? Irgendwer kauft sie, Philipp.
Ja, weiß ich. Vielleicht Leute, die nicht wollen, dass eingebrochen wird. Das ist für mich die einzige Variante, wie man einlagiges Klopapier verwenden kann.
Das Ding ist, guck mal, Klopapier hält ja auch relativ lang, genau wie Ceva und wie Tempos. Also das ist ja, wenn du es runterrechnest, zum Beispiel auf den Monat, dein Ersparnis, wenn du die billigere Variante nimmst, das sind Centbeträge. Ja. Das rentiert sich nicht. Nein, diesen Komfort, den sollte man sich nicht nehmen. Und ich bin ehrlich mit dir, Philipp, das kann, Also es kann nicht sein, dass unsere Gesellschaft denkt, es wäre normal, Klopapier zu verwenden und das reicht. Dein Arsch ist immer noch dreckig, du musst feuchtes Papier verwenden.
Du musst ein so ein Ding abreißen, dann nimmst du von diesem einen Blatt, nimmst du so eine Ecke weg, legst sie zur Seite und wie ging es dann weiter? Dann musst du mit dem Finger das Loch durch die Mitte machen, dann Was? Kommt der, das war doch bei Frauentausch oder so. 2009. Als der Typ erklärt, wie super sparsam er ist.
Erzähl doch mal weiter, ja?
Genau, und dann erklärt er, wie super sparsam er ist, weil dann sagt er, okay, nachdem du reißt die Ecke von dem Klopapier ab, die legst du zur Seite und du hast weiterhin nur eins von diesen Blättern.
Ja.
Und dann nimmst du das Blatt, stichst da in der Mitte mit dem Finger durch und der Finger kommt dann in Po praktisch und kratzt da alles raus, was da noch drin rumhängt. Und dann mit dem Blatt, das du drumherum hast, kannst du beim Rausziehen den Finger sauber wischen. Und dann hat das Blatt seinen Job erledigt und kann ins Klo. Und dann hast du ja noch das Fitzelchen. Und das Fitzelchen ist dafür da, den Dreck unterm Fingernagel noch rauszumachen.
Clever. Aber
und das auch ist, da hat er gesagt, riesiges Einsparpotenzial.
Ja, ganz viel Einsparpotenzial vor allem, weil du nie Geschenke für eine Partnerin kaufen musst. Das ist
zum Beispiel, ja.
Alter, wie, was? Das ist doch kein Tipp. Was ist das für ein Tipp? Also jetzt mal Real Talk, Philipp, ganz im Ernst, wenn du kacken gehst, ja, kann es sein, also weil wer kratzt sich denn aus dem Loch noch was raus? Dann stimmt doch irgendwas
das
nicht
mit dir. Weiß ich nicht.
Ich muss das nicht machen. Das ist
auch
ganz,
noch nie ausprobiert, ob vielleicht wäre es sinnvoll. I don't know.
Vielleicht ist es gesund, weil du weniger irgendwie Bakterien haben. Aber ist ja auch egal. Ich glaube, also ich höre diesen Tipp und der Absender des Tipps verliert jegliche Glaubwürdigkeit. Also deswegen, ich weiß nicht, ob da mehr dahinter steckt oder ob das einfach nur krank ist.
Ich glaube, es war geskriptet.
Stimmt, ja. Okay, ja. Es ist ja safe ist es geskriptet. All das, worüber wir früher gelacht, oder ja du, ich habe sowas ja nicht geguckt, aber das war alles geskriptet.
Hast du das nie geschaut?
Nein, habe ich nie. Ich konnte mit Hartz IV TV, so nenne ich das jetzt alles mal übergreifend, nie was anfangen. Ich habe das noch nie geguckt, weil ich schaue mir 5 Minuten an und ich pack das nicht mehr. Ich kann das nicht mit ansehen. Und das Einzige, wo ich auf Scripted Reality reingefallen bin, war tatsächlich Joko und Klaas.
Wieso?
Weil Joko und Klaas, das Ganze, die irgendwelche Außenreportagen und alles so, das meiste, was du da gesehen hast, das war nicht improvisiert, sondern das ist alles geskriptet.
Ja, aber das hat mich gar nicht so überrascht.
Ja, mich schon. Ich habe ganz lange geglaubt, dass die einfach halt so richtig coole Dudes sind und alles voll spontan und lustig hinkriegen, aber das meiste war geskriptet und das hat mich dann schon. Also irgendwann hat man es irgendwie auch gemerkt, hatte ich das Gefühl. Vielleicht, als sie dann irgendwann so, ja, wir hatten jetzt Erfolg und irgendwie, es ist jetzt nur noch ein Job. Vielleicht hat man es dann da irgendwie mehr gecheckt oder die Autoren haben sich geändert, keine Ahnung.
Ich finde es gar nicht, also ich finde es auch überhaupt nicht schlimm, dass das geskriptet ist, wenn am Ende das Produkt gut ist. Wenn ich mich unterhalten fühle, dann ist es doch cool.
Tatsächlich hat es für mich ab dem Moment, wo ich das gecheckt habe, also gemerkt habe, während ich es gucke, hat es schlechter gemacht. Weil es davor wesentlich authentischer für mich war, quasi. Das macht ja auch Sinn, oder nicht?
Ja, also ich glaube, es kommt drauf an, was es ist. Wenn das jetzt eine reine Straßenreportage sein soll und alle, die du befragst, die Antwort steht fest, dann ist es natürlich ein bisschen low. Aber dann, die haben ja immer so ein Ding gemacht, wo die immer so ein Konzert aufgeführt haben, mehr oder weniger, weil jemand versucht hat, ein Fahrrad zu klauen. Und dass du dich dann natürlich nicht drauf verlassen kannst, dass in der Nacht wirklich 3 Leute kommen und Fahrräder klauen.
Ja, natürlich, ja.
Dann musst du halt ein bisschen nachhelfen. Der Gag funktioniert ja trotzdem.
Ja,
finde ich dann schon okay.
Ja, das war jetzt ja, ein gutes
genauso
Beispiel,
wie die Leute immer
zählt nicht.
So Musiker kritisieren, die ihre Musik nicht selber schreiben. Ja, aber findest du das Lied jetzt gut oder findest du es nicht gut?
Ja, ja.
Ist, okay. Ist das dann egal?
Das denke ich mir aber auch, ja. Oder ja. Ja, genau. Nee, stimmt dir schon zu. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Ich war noch nicht fertig. Ich habe noch keinen Punkt gemacht.
Wir waren bei ACTV.
Ah, beim Kacken. Nee, genau. Da. Und das, deswegen, ich wollte nur gerade sagen, also es ist streng genommen halt einfach nicht hygienisch genug, einfach nur trocken abzuwischen. Weil würdest du dir auf die Hand kacken, würdest du es nicht nur trocken wegwischen?
Wahrscheinlich nicht, ne.
Ja. Und deswegen ist das, was die Asiaten wahrscheinlich sehr weit verbreitet machen mit diesen Hochspritz-Geschichten bei der Toilette, ist für uns wird das voll strange, aber für angenommen, wir würden heute das konzipieren und wüssten nicht, wie es in der Vergangenheit war, dann wäre das die logischste Lösung.
Das ist die beste Variante mit Abstand. Ich verstehe nicht, warum sich das in Europa null durchsetzt.
Weil wir eklig sind.
Ja. Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung, aber, oder?
Ja, ich weiß nicht. Ich finde, es ist offen. Aber ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, boah, das finde ich richtig dumm und scheiße. Es kommt einfach nicht auf den Markt. Ich glaube, dass die Leute das schon cool fänden, wenn es das gäbe. Aber es ist einfach nicht vorhanden.
Ich meine, theoretisch,
das wird so akzeptiert.
Ja, genau. Aber es wäre auch komisch, so du, sagen wir mal, du mietest eine neue Wohnung und dann ist auf einmal das Standardklo drin.
Würde mich freuen. Ist auch cool.
Ja, nein, ich glaube ehrlich gesagt, dass es am Anfang die wenigsten freuen würde, aber auf lange Sicht würden die Leute wahrscheinlich sagen, das ist total sinnvoll, macht Sinn.
Ja.
Aber vielleicht auch nur eine, also vielleicht täusche ich mich da auch.
Weiß ich auch nicht. Gut, wir waren bei Klopapier, einlagiges Klopapier vor die Tür, um Einbrüche zu verhindern.
Ach ja, da waren wir, genau.
Genau, da sind wir uns dann dementsprechend komplett einig. Damit kann man Leute abschrecken, da ist sofort klar, hier ist nichts zu holen, wenn man Klopapier spart. Hat sonst nichts.
Ja, ja doch, also sehe ich genauso. Heute auch, wir waren heute erst einkaufen und ich meinte, sie meinte, wir brauchen noch Klopapier. Schaut so auf den Stapel der Papiere, schaut zu mir. Schatz, entscheid du hast das spezielle Vorlieben. Meinte so, da steht 3, da steht 4.
Und wir 4 lagen ist noch... wirkliche Zahl.
Genau, das ist genau das,
ich will, dass das kleine Handtücher sind, die man da runterreißt.
Das wär noch besser.
Ja. Ja, dann das nächste zielt ein bisschen auch auf abergläubische Einbrecher ab, aber vielleicht hilft's was, so ein Pentagramm mit Kreide auf die Tür malen.
Mhm.
Ist nicht dann die beste Idee, aber vielleicht so ein Teil könnte da schon von
abgeschreckt sein. Holzkreuz, Knoblauch und so Pfähle, das hängst du an die Tür, weil dann brechen zumindest keine Vampire ein.
Die hättest du da schon mal raus. Ja. Oder vielleicht, wenn man das so mit Blut, also mit roter Farbe oder so macht.
Also, Philipp, ich wette, wenn ich hier Knoblauch an die Tür hänge, dass in den nächsten Jahren hier kein Vampir einbricht. Und das bestätigt ja meine These, ja, oder?
Ich glaube, da hast du einen guten Take, ja. Und dann hatte ich vielleicht. Dann habe ich noch eine Idee, da weiß ich nicht ganz. Die könnte funktionieren, aber die ist ein bisschen risky. Und zwar einfach Tür auflassen. So sperrangelweit auf, weil niemand würde ja seine Tür auflassen, der nicht in 3 Minuten wieder da ist. Wenn überhaupt 3 Minuten.
Ich verstehe den Punkt, aber...
Ja, ich sage, es ist risky.
Naja, wenn deine Wohnung jetzt das Ziel ist von dem Einbrecher,
ja,
und der will jetzt einbrechen und denkt sich, oh, die Tür ist noch offen, jetzt gehe ich wieder, und der kommt wann anders wieder und die Tür ist wieder offen und dann denke ich, ah, jetzt ist schon wieder, verdammt. Und spätestens beim dritten Mal denkt er sich, der hat die Tür offen gelassen. Und dann würde ich sagen, hast du es eben sogar noch einfacher gemacht. Dementsprechend, das ist auf dem letzten Platz bei der Liste.
Ja. Aber theoretisch?
Der Grundgedanke.
Für einen Spontaneinbrecher ist es unattraktiv, eine offene Tür. Ja. Weil da ist ja auch das Erfolgserlebnis weg, dass du da irgendwie sagst, okay, ich habe jetzt hier die Schwachstelle gefunden und dann habe ich hier meine Tricks angewendet und innerhalb von 0,8 Sekunden bin ich hier in die Bude eingebrochen. Das ist ja alles weg. Du gehst einfach nur rein, nimmst dir, was du gut findest und gehst wieder. Sehr langweilig. Ist kein Kick.
Ja, das stimmt. Was auch ein guter Tipp ist, ist Zeitschaltuhr für deine Lichter.
Ja.
Dass quasi drinnen immer wieder Licht an- und ausgeht. Und das kannst du natürlich auch von Remote steuern bei dir. Aber das ist, glaube ich, das, wenn jemand länger die Wohnung beobachtet, das ist schon relativ effizient, denke ich.
Ja, aber das ist ja ein richtiger Tipp.
Ach so. Entschuldigung, habe ich den ganzen Sinn des Podcasts falsch gedeutet?
Die anderen waren unkonventionelle. Das ist eine Liste von unkonventionellen Einbruchsverhinderungsmethoden.
Ah, ja, okay. Ja, nee, da hast du recht.
Dann jetzt ein bisschen Mainstream, aber trotzdem sehr gut.
Nein, dann hätte ich noch was. Und zwar in der Zeit, wo du im Urlaub bist, Obdachlose in deiner Wohnung leben lassen.
Mhm.
Da profitieren dann beide Seiten von quasi.
Das stimmt.
Die klauen halt dann alles.
Das würde ich auch, wenn sie nicht klauen, trotzdem Hintertür offen lassen, noch einrinken.
Na gut.
Kann man einfach, also nicht, weil sie obdachlos sind, aber ich würde meine Wohnung auch niemals als Airbnb oder so vermieten. Das ist irgendwie, fühlt sich das komisch an.
Ich weiß, was du meinst. Ja. Der Gedanke ist irgendwie strange. Und ich habe tatsächlich letztens von einem ehemaligen Arbeitskollegen gehört, der hat seine Wohnung als Airbnb angeboten. Und als er wiederkam, hat sich herausgestellt, dass die da nicht nur Erotikfilme gedreht haben, sondern auch Drogen und alles, ja. Also war wohl übel.
Cool.
Und dann willst du halt da auch nicht mehr wohnen danach.
Nee. Ja, nee, sehe ich mich nicht tun.
Ja, aber also ich glaube, so Airbnbs sollten... sollten einfach dafür konzipiert sein, dass es halt Ferienwohnungen sind.
Ja.
Du hast ja auch gewisse Richtlinien.
Ich meine, die Idee ist ja schon nicht schlecht, weil du dann ja theoretisch Ferienwohnungen auf dem Markt hast, die keine Ferienwohnungen sind und auch nicht ungenutzt sind, also die ja eigentlich bewohnt sind. Und das Problem von großen Städten ist ja, dass du ja, wenn du Ferienwohnungen hast, es fehlt ja eh meistens schon am Wohnraum und dann hast du irgendwie noch 10% Ferienwohnungen und dann fehlt dir halt 10% Wohnraum für Leute, die da leben und arbeiten.
Ja.
Und das ist halt auch scheiße. Das heißt, eigentlich ist die Grundidee von Airbnb ja gut, aber ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, das zu machen.
Ja, ich verstehe es. Also bei mir wäre so eine Barriere, wenn das meine Wohnwohnung wäre, würde ich vorher wirklich unbedingt einen Videocall mit den Personen machen. Oder sie persönlich willkommen heißen, aber nee, vorher zum Qualifizieren. Weißt du, wenn du
ja,
sagst
ich,
so...
Ich würde niemals einen Videocall machen, bevor ich mir eine Unterkunft buche. Dann nehme ich einfach die nächste, die halt keinen will.
Ja, dann bist du ja schon der Creep. Dann bist du schon, da verheimlichst du ja was, oder?
Nee, ich habe einfach keinen Bock, so viel Zeit zu verbringen beim Sachen buchen.
Na gut. Aber das wäre für mich als der Vermietende dann, glaube ich, schon wichtig.
Ja, deswegen, glaube ich, wären wir wahrscheinlich beide keine guten
Vermieter. Was könnte man denn noch, naja, das weiß ich nicht, aber wenn du sicherstellen willst, dass die Leute, die bei dir dann für eine Woche zum Beispiel hausen, während du eine Woche weg bist, wie kannst du sicherstellen, dass das keine Creeps sind?
Kamera im Badezimmer aufhängen, dann bist du nämlich der Creep.
Und was ist, wenn ich dann sehe, wie dir auch eine Kamera installiert?
Das sind beide Creeps. Das ist dieses Spider-Man-Meme, wo sie alle aufeinander zeigen.
Ja. Nee, ja, keine Ahnung, Mann.
Ja, ich glaube, da brauchst du einfach so eine Bewertung von halt Leuten, die Apartments bewerten. Also,
ja, du kannst ja auch die Mietenden bewerten, ja. Das geht auch.
Ja, ich glaube, das ist dann wichtig. Sehr, eigentlich ähnlich wie bei Uber, da gibt es das ja auch.
Ja, oder BlaBlaCar.
BlaBlaCar. Das habe ich noch nie gemacht, weil ich immer Angst vor dem BlaBla hatte.
Echt? Also mittlerweile muss ich sogar sagen, ich hätte voll Bock auf das BlaBla, weil ich sonst im Alltag nie mal über einen längeren Zeitraum mit Fremden rede. Du kommst nicht in die Situation. Aber da wärst du dazu gezwungen und ich glaube, dass du da richtig, richtig coole Begegnungen haben könntest. Aber ja, wie viele.
Oder halt dann so ein Kack-Nazi, der dich von A nach B bringt und dir erklärt, warum alles nicht mehr so ist, wie es mal war oder so.
Genau, ja. Das kann halt so oder so kommen.
Ja.
Also, da musst du natürlich auch Glück haben, aber ich könnte mir vorstellen, dass man da viel über Menschen lernt.
Das, ja. In jedem
du fährst Sinn. Ja auch längere Strecken. Du bist ja, ist ja nicht wie ein Taxifahrer.
Das ist ja das Schlimme. Das ist dass du erstmal hier nur 10 Kilometer fährst, um die kennenzulernen und dann überlegen kannst, okay, ich setz mich auch 1,5 Stunden mit dir ins Auto. Stell dir vor, du steigst ins Auto und der stinkt voll krank.
Ja, okay. Ich rede jetzt von der sozialen Komponente und nicht von sowas. Also, ja. Das ist, ja, oder das ist
seine gefährlich. Gedanken stinken.
Aber guck mal, angenommen, es wäre jetzt zum Beispiel ein Waffenlobbyist oder Fleisch, wir essen ja beide kein Fleisch.
Ja.
Und der wäre voll der Verfechter davon. Er hasst Veganer, als Beispiel. Oder ja. Er meint, Krieg ist das Beste, was uns passieren kann. Und selbst wenn er dich 2 Stunden dann voll labert damit, ist doch eine Erfahrung, die dich bereichert, weil du über diesen Menschen oder die Gegenansicht von deinen Werten dann etwas erfahren hast, was du sonst nicht erfahren hättest. Ist ja, das ist ja wieder, also ich glaube schon, dass es so oder so wertvoll ist. Von anderen Menschen was zu hören ist wertvoll, um empathischer zu werden, um sich ein ganzheitlicheres Bild zu machen. Und natürlich gehst du da raus und deine Nerven liegen wahrscheinlich blank, aber hey, also ich glaube schon, dass das in irgendeiner Form wertvoll ist.
Ich glaube, bei mir käme es sehr auf die Thematik drauf an. Also so diesen 1,5 Stunden Veganer-Hate, den finde ich aber langweilig, glaube ich. Das löst nicht mal was in mir aus. Finde ich aber, keine Ahnung, wie kann man sich daran so festbeißen, im wahrsten Sinne? Mhm. Das verstehe ich nicht. So eine Waffendiskussion, ich glaube, da bin ich nicht festgefahren genug in meiner Meinung. Das könnte ich noch interessant finden. Wenn die Person, die das Blabla-Auto fährt, einigermaßen gut diskutieren kann. Aber so 1,5 Stunden irgendwie so eine fremdenfeindliche oder generell menschenverachtende Thesen habende Person dazu haben, das könnte ich nicht.
Nee, das wäre, vor allem wenn die dann auch noch laut ist, im Sinne von halt einfach viel darüber reden will. Das ja. ist, boah,
die ja, da ich glaub, das im Auto ihren AfD-Parteitag stattfinden lässt.
Ja.
Da würde ich dann sagen, ja, komm, lass mich einfach raus.
Ja, das ich kann es irgendwo verstehen, weil das einfach ja Nonsens-Argumente sind. Also alles, was gegen die Würde des Menschen geht, muss nicht gehört werden.
Und es ist, ich finde es einfach so anstrengend, mit solchen Leuten zu diskutieren, weil es geht schon irgendwie. Aber es ist halt so mühsam, dass du dann wirklich versuchst, jeden kleinen Scheiß zu sagen, ja, aber eigentlich ist es doch, ist deine Prämisse falsch. Und das aber auf eine Art und Weise zu machen, dass die Person dir trotzdem noch zuhört, ist einfach so fucking anstrengend.
Ja.
Dass ich nach der Fahrt einfach ultra gerädert wäre und das wahrscheinlich dann auch einfach hätte mit dem Zug fahren können.
ja, das, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, aber ich habe es auch noch nicht gemacht. Wie gesagt, vielleicht mache ich es irgendwann mal, aber also einfach so, um auch ein bisschen so diese Social Anxiety loszuwerden einfach, ne? Also das ist ja wirklich, wenn man sich nicht in diese Situation bewusst reinbringt, die einem Unbehagen bereiten, dann wird es dein Leben lang so bleiben. Also woher soll die, ich sag mal, Abstumpfung oder die Gewöhnung an gewisse unangenehme Situationen denn kommen, wenn du dich nie in ihnen befindest?
Ja, ich glaube, man muss sich aber auch die Frage stellen, und also das hat meine Therapeutin immer gesagt, wenn ich gesagt habe, ja, in solchen Situationen wie jetzt zum Beispiel, also es ging nie um Blablacar, aber halt so andere Sachen, aber Blablacar ist eigentlich ein gutes Beispiel, wenn ich sage, ich fühle mich einfach nicht wohl in dem Gedanken, dass ich da drin sitze und dann ein Gespräch führen muss, wo ich nicht weiß, in welche Richtung das geht und das Gefühl habe, es sind Erwartungen an mich, die ich nicht erfüllen kann. Und dann ist halt die Frage, schränkt es dich dann ein, wenn du es nicht machst? Also hast du das Gefühl, dass du was verpasst, wenn du jetzt nicht in Blablacar steigen kannst, weil du sagst, okay, das schränkt mich zu sehr ein oder keine Ahnung was. Und wenn die Antwort darauf nein ist, wenn du das Gefühl hast, es schränkt dich überhaupt nicht ein in deinem Leben und du hast nicht das Gefühl, dass dir was fehlt, dann ist es auch kein krasses Problem, an dem man zwangsweise arbeiten muss. Aber wenn man das Gefühl hat, dass man sagt, okay, ich habe irgendwie das intrinsische Bedürfnis, ich würde das gerne mal machen, aber ich habe irgendwelche Ängste, die mich davon abhalten, dann macht es voll Sinn, daran zu arbeiten und Schritt für Schritt was zu verändern. Aber ich glaube, ja, es ist auch okay zu sagen, ich fühle mich in manchen Situationen nicht wohl und es ist mir auch egal, dass ich mich da nicht wohlfühle, weil ich muss da nicht hin. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich hatte halt ultra Angst vor einer Kreuzfahrt, weil ich einfach Angst habe auf dem offenen Meer. Aber ich habe auch einfach nicht, also ich vermisse es nicht, nie eine gemacht zu haben dann am Ende wahrscheinlich. Dementsprechend werde ich mich jetzt nicht irgendwie hinsetzen und therapieren lassen, warum ich Angst auf dem offenen Meer habe. Ja, weil es einfach irrelevant ist für mein Leben.
Ja, ich gehe in der Grundaussage, die du am Anfang getätigt hast, auf jeden Fall mit, weil genau, es ist, wenn es nichts ist, was dir, wo du halt denkst, also ich würde ja gerne, aber irgendwie traue ich mich nicht oder es bereitet mir Unbehagen und deswegen halte ich mich davon fern, aber ich würde eigentlich gern, dann ist ein gewisser, ich nenne es jetzt einfach mal Leidensdruck da, wo, wo man eigentlich dann schon das Gefühl hat, ja, es wird sich ja irgendwie dann rentieren und einfach lohnen, daran zu arbeiten, weil dann hättest du irgendwas in deinem Leben mehr, was dir Freude bereitet potenziell. So. Und ich sehe das Ganze aber noch ein bisschen anders, weil ich finde, also ich habe natürlich auch Spaß an Entwicklung und solche Themen aufzubrechen, weil, und das kann ich eben anhand der Beobachtung an mir selbst jetzt teilen, dass wenn du merkst, boah, ich habe hier was aufgelöst, ich entwickle mich positiv in diesem Punkt, du fühlst dich irgendwie souveräner und sicherer generell im Leben, je mehr von diesen Sachen man auflöst, habe ich das Gefühl. Und als zum Beispiel Riesenstep kann ich jetzt ins Feld führen, unser Podcast zum Beispiel, das braucht Mut, einfach in die Welt rauszusenden, im Ungewissen, was da denn an Feedback kommt. Das ist ja auch ungefiltert. Wir schneiden ja wirklich fast nie was raus. Also ist ja, wie oft schneidest du mal was raus? Das ist vielleicht alle 10 Folgen einmal, oder? Und das ist dann vielleicht eine Passage von.
Überhaupt, ja.
Ja.
Also es ist wirklich langweiliges.
Ja, auch das ist okay. Manchmal verrennt man sich vielleicht auch mal. Aber das passiert, wie gesagt, es passiert fast nie. Also ihr hört uns hier wie ungefiltert. Und das ist zum Beispiel was mich enorm weitergebracht hat, so zu lernen, zu meiner Meinung zu stehen und mit dir zu argumentieren in einer Diskussion, hat mich weitergebracht. Ist es ein bisschen lames Beispiel, weil unser Podcast halt aktuell noch nicht so viele Zuhörer hat, okay. Aber zum Beispiel habe ich mal erzählt, bei dieser Team Week, da war ich ja sind wir als Company zusammen in der Schweiz in so ein Erholungsgebiet quasi gefahren und dann hat die Firma dort zusammen Sachen gemacht und ganz viele Impro-Comedy-Übungen zum Beispiel, die auch nicht angenehm sind, wo man wie lernen muss, Spaß am Versagen zu haben und vor allem auszublenden, dass du dich gerade zum Affen machst. Und das ist so weit außerhalb von der Comfortzone von den meisten Leuten und ich war so, nach den ersten Übungen habe ich mich so gut gefühlt, dass ich es einfach gemacht habe, dass ich mich dann ja sogar für diese Abendübung, Impro-Schauspiel mit 8 bis 10 Leuten eingetragen hatte als Erster in die Liste, weil ich mir dachte, ich spüre da so einen starken Widerstand, ich will das unbedingt machen, damit ich mich danach gut fühle und damit ich an dieser Angst vor Leuten zu sprechen zum Beispiel arbeite, das hat ja damit indirekt auch zu tun. Ja. Und ich war todesnervös davor und ich hatte so ein flaues Gefühl im Magen. Ich habe geschwitzt, Alter, Junge, war das eklig. Und wirklich, also ich war auch kurz davor, mir Ausreden einfallen zu lassen, nicht mitzumachen, weil ich so Anxiety bekommen habe. Und ich habe das dann trotzdem gemacht und habe sogar positives Feedback bekommen. Bei mir ist zugegeben, 1-2 Situationen, die ich im Nachhinein gerne besser gelöst hätte in diesem Schauspiel bleiben, da sind eher präsent tatsächlich als die positiven Sachen. Aber ich habe da richtig gespürt, wie sich irgendwas in mir aufgelöst hat. Nicht komplett vielleicht, aber zu einem gewissen Teil. Und das hat sich so gut angefühlt. Aber mir fehlt es, nicht auf Bühnen zu stehen in meinem Leben. Also deswegen, ich finde, es fühlt sich einfach geil an. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sein Mindset so verändert, Widerstände als Chancen zur Entwicklung zu erkennen, dann hast du viel weniger Angst, da genauer hinzuschauen und in die Richtung mal zu gehen, da wo es ein bisschen wehtut. Und deswegen, also das ist das, wie ich es verkaufen würde, sag ich mal.
Ja, ich glaube, was uns da ja halt, und das haben wir auch schon ein paar Mal festgestellt, krass unterscheidet, ist, dass du halt dieses. Also, du hast ja ständig irgendwelche Phasen, wo du irgendwelche Komponenten versuchst, an dir zu verbessern oder zu optimieren. Wenn es halt, keine Ahnung, sei es Ernährung, sei es irgendwelche Hobbys, irgendwas anderes. Aber du hast eigentlich immer was an dir selbst, wo du gerade dran arbeitest, weil dir es einfach Spaß macht und das fast ein Hobby von dir ist, würde ich sagen, von außen betrachtet. Und das ist auch mega cool. Aber das ist die Komponente habe ich eigentlich gar nicht. Was ich versuche, ist eigentlich immer ein Bereich für mich zu schaffen, in dem ich so maximal glücklich sein kann. Und dann, wenn ich merke, okay, an irgendwelchen Ecken ist Potenzial, um das zu verbessern, dass ich mich wohler fühle einfach und dann versuche ich an sowas ranzugehen. Mhm. Aber ich habe jetzt nie Also ich würde niemals schauen zu sagen, okay, was traue ich mich gerade am wenigsten oder was macht mir gerade am meisten Angst und dann aktiv da reinzugehen. Einfach nur, um da reingegangen zu sein. Das habe ich nicht. Und ich glaube, deswegen haben sich unsere Entscheidungen, unsere Beschreibungen unterschieden.
Ja.
So nämlich.
Also ich,
aber es ist ja beides völlig legitim und beides ist eigentlich auch voll cool.
Und aber wir haben beide denselben Antrieb. Wir wollen glücklicher sein.
Ja.
Und ich glaube, dass diesen Antrieb voll viele Menschen haben und ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber ich glaube, im Prinzip wir haben dasselbe Ziel und gehen das halt auf verschiedene Weisen an. Das ist beides cool, weil wir tun was dafür. So, wir wollen einfach mehr Freude und Glück im Leben empfinden und das kommt halt nicht von allein. Ne? Also das ist wie eine Beziehung, da steckt auch Arbeit drin, damit das alles gut läuft und funktioniert. Und genauso steckt in deinem Kopf und Mindset muss ein bisschen, oder Psyche oder wie auch immer man es nennt, es gibt ja viele Begriffe, die das ansatzweise beschreiben. Wenn du da rein investierst, wirst du belohnt. Das ist einfach so. Und wer nicht bereit ist, an sich zu arbeiten und also an der Art, wie dein Kopf funktioniert, wie du denkst, wie du Sachen wahrnimmst, interpretierst und mit Dingen umgehst, der wird halt natürlich auch dann sein Glückslevel nur schwer steigern können. Das ist halt so. Man muss investieren und dann kriegt man auch was raus.
Ja, ich glaube, was ein wirklich guter Key ist und was ich uneingeschränkt jedem empfehlen kann, ist versuchen, möglichst gut darin zu werden, sich selbst zu reflektieren und zu kennen und zu merken, was sind die Sachen an mir, die ich mag, die cool sind. Und dann daraus, wenn man sagt, okay, hier wäre zum Beispiel Veränderung nötig, weil ich einfach wirklich ein Problem habe, zum Beispiel mit fremden Leuten zu sprechen, dann kann man da reingehen. Aber ich glaube, der erste Schritt ist einfach mal zu erkennen, wer bin ich überhaupt, wo will ich hin, was sind meine Eckpfeiler, auf die ich mich immer verlassen kann, wo ich weiß, okay, hier fühle ich mich wohl. Und dann darauf basierend kann man dann, glaube ich, Optimierungen starten im nächsten Schritt. Und die können dann aber auch komplett unterschiedlich sein und es ist halt was komplett Individuelles. Und wenn du sagst, ich bin in einem Setting, wo ich mich völlig zufrieden fühle und nicht eingeschränkt durch irgendwas, dann ist es ja auch mega cool, dann lass alles, wie es ist.
Aber dabei muss ich sagen, berücksichtigst du ja nicht den Fall, dass im Leben halt dann doch oft alles anders kommt, als man sich das vorstellt. Und dein Setting ist halt deine Comfortzone, sag ich mal, oder wie auch immer man das beschreiben will. Und es gibt halt also immer wieder Momente im Leben, wo du dich auf einmal in Situationen wiederfindest, in denen du halt nicht so gern wärst. Und je umfassender, sag ich mal, du zu dir findest, zu deiner Essenz, du dich als Mensch auf der Welt einfach wohlfühlst, so wie du bist und wie du dich entwickelt hast, dann gibt es immer mit der Zeit immer weniger Szenarien, die potenziell passieren können, die dir Unbehagen bereiten. Und je mehr es von diesen Szenarien gibt, desto ängstlicher gehst du durch die Welt, glaube ich. Und je weniger Szenarien es gibt, weil du weißt, ich kann eigentlich mit allem umgehen, was kommt, desto sicherer und wohler fühlst du dich einfach Tag für Tag.
Ja, absolut. Sehe ich genauso.
Ja.
Ja, ich glaube, dann ist das eine Ding, was du halt noch krasser machst als ich, ist, dass du proaktiv da dran gehst. Also du sagst, wo habe ich Potenziale, die ich ausschöpfen kann, um in solchen Situationen auch gewappnet zu sein, die noch vielleicht gar nicht da sind. Einfach, weil dir das halt Spaß macht, glaube ich. Und meine Tendenz ist, glaube ich, eher reaktiv. Also zu sagen, jetzt bin ich hier in einem Szenario, wie schaffe ich es hier möglichst gut rauszukommen oder das möglichst gut zu handeln?
Also um das kurz vielleicht noch korrekt darzustellen, proaktiv insofern, also für dich sieht es wahrscheinlich proaktiv aus, für mich ist es so, ich arbeite in einer Firma, wo ich tagtäglich mit Persönlichkeitsentwicklung konfrontiert bin und den Zugang zu hunderten Kursen habe, die mich potenziell in irgendeiner Richtung weiterbringen könnten. Wie viele dieser Kurse habe ich von A bis Z durchgemacht? Null. So, das, also, weißt du, proaktiv heißt eigentlich schon, also für mich ist proaktiv was ganz anderes als das, was ich mache. Aber ich bin ultra reflektiert und achte darauf, wenn ich, also ich spüre halt sehr genau rein in die Situation, wenn ich merke, hier bereitet mir was Unbehagen, das dann also immer wieder in Zukunft, wenn ähnliche Situationen kommen, zu verbessern mein Verhalten. Und das ist vielleicht das, was du meinst mit proaktiv, aber dieses, dass ich irgendwelche Seminare machen würde oder Kurse oder so, mache ich also leider viel zu wenig, würde ich gern mehr machen, aber ich habe einfach keine Zeit. Ja. Jo, das ist wirklich so. Ja, du musst ja, also es gibt ja wirklich ganz, ganz, ganz tolle Menschen, die ihr Wissen und ihre Erfahrungen teilen und ihre, oder gar nicht mal Wissen, sondern eher Weisheiten. Und es gibt wirklich so krasse Menschen und ich habe ganz viele von denen ja schon zumindest ansatzweise über meinen Job kennenlernen dürfen, nicht unbedingt persönlich, sondern einfach auch über die Themen und wie die so, was sie so erzählen und für Werte haben und alles. Und es lohnt sich für, also ich will ja keine Werbung machen für meinen Arbeitgeber, sondern generell, es lohnt sich, mal zu gucken, was gibt's denn da draußen für Menschen, die sich getraut haben, ihre Stimme also zu erheben, sag ich mal, und ihre Werte in die Welt rauszutragen, weil ganz vieles davon eröffnet uns einfach neue Perspektiven, die uns weiterbringen in unserem persönlichen Leben. Und also wenn man sich nicht da umguckt oder sich denkt, nee, ach komm, lass die alle labern, dann natürlich kann man sich selber auch weiterentwickeln, aber manchmal gibt es halt eine Abkürzung, weil Fehler, die andere gemacht haben, musst ja nicht du auch noch machen. Und deswegen, also ich finde es krass, was es so für Leute gibt. Es gibt auch bestimmt, gerade in der Coaching-Szene, viele Dummschwätzer. Muss man nicht reden, ist klar. Aber es gibt eben auch, ich sag mal, nicht die Ausnahme, aber es gibt halt auch andere Leute. Und wenn man da mal genau hinguckt und schaut, oh, gehe ich mit dem Thema oder diesem Menschen in Resonanz, spüre ich da, dass das irgendwie eine Wahrheit für mich ist, die der transportiert, dann hey, go for it, mach einen Kurs und dein Leben kann sich halt möglicherweise halt krass verändern dadurch. Es ist wirklich so.
Aber die Dummschwätzer erkennt man zum Glück relativ schnell. Einfach kurz auf LinkedIn gehen und wenn da ein Löwe als Hintergrund ist.
Ja, genau.
Auf keinen Fall machen.
Ja. Nee, das ist ein guter Lifehack.
Dann endet der Kurs darin, dass man noch weitere Kurse verkaufen soll.
Genau, ja. Das ist auch so krass, ey. Das ist wirklich so, es gibt ja wirklich richtige Bubbles, gerade in der Vertriebswelt, in der Businesswelt, wo es um Vertrieb geht. Mhm. Ich glaube, da hast du viele Bubbles, die dann quasi Kurse verkaufen, wie du besser Kurse verkaufst.
Ja.
Das ist schon tricky.
Der only way, wie da überhaupt Geld fließt von einen und zum nächsten.
War das nicht gut, der Term Tate so? Arthur Tate oder wie heißt?
Andrew
Tate. Andrew
ja,
Tate.
Ja, vielleicht auch keine Männlichkeitsseminare oder so ein Shit oder.
Ja.
Ah, weiß ich nicht.
Da hätte ich. Haben wir noch 5 Minuten?
Ja, komm, 5 Minuten hast du noch.
Okay. Und zwar wieder eine Geschichte von einem Kollegen. Der hat mir ein Buch empfohlen. Mann, den Titel kriege ich gerade nicht mehr zusammen. Aber der Titel war grob gesagt sowas wie Dein Weg zu wahrer Männlichkeit. Mhm. Und das war nicht der Titel 1:1, aber so grob, ja. Und es geht halt darum, wie du wieder zu deiner Männlichkeit zurückfindest, schon auch auf irgendwie, so es gibt ja männliche und weibliche Energien und das wurde auch schon so berücksichtigt, aber irgendwie, glaube ich, geht's da auch, also der Untertitel war irgendwie mehr Erfolg in wie war das, Business, bla 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 und Sexualität, so. Und und ich glaube, da wird sich die ganz falsche Frage gestellt. So, es ist doch, es geht nicht darum, ob du männlich oder weiblich bist oder was weiß ich, weil am Ende musst du halt, also, und was männlich ist, ist außerdem totale Ansichtssache. Deswegen kann dieses Buch keine Antworten liefern, sondern nur Ansichten. Und das, also, es beantwortet Fragen, die man sich gar nicht stellen muss. Oder? Also so, auf jeden Fall. Weiß nicht,
das Ganze.
Ja.
Was wir wirklich nicht, wo wir wirklich nicht noch mehr davon brauchen, dass irgendwelche Männer, die sich noch männlicher, also auf die Klischee-Art und Weise noch männlicher machen wollen und nee, einfach nicht.
oder auch zum Beispiel jetzt Männlichkeit bei der Sexualität, so, da steht bestimmt dann auch sowas drin wie, keine Ahnung, dass du dominant sein sollst oder das Ruder in die Hand nehmen sollst oder so, aber ist doch ganz im Ernst, selbst schau dir irgendeinen Krypto-Bro an, wo du denkst, boah, der hat hier mit Bitcoin Millionen verdient, auch der auf seiner Yacht mit den Models post, auch der ist mal gern der kleine Löffel. Es ist einfach so. Weißt du, so, du kannst sie so leicht demaskieren, wenn du dir das vorstellst und keine Ahnung. Also dieses Thema Männlichkeit, irgendwie ist das triggert auch irgendwas in mir, weil ich die Frage nicht dahinter verstehe. Ich verstehe nicht, warum jemand sich weiter vom anderen Geschlecht abgrenzen muss. Dann hat er doch irgendwie ein Thema damit, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wahrscheinlich ein großes Selbstwertproblem.
Ich weiß nicht, irgendwie sowas. Ich
kann. Macht das einfach nicht und schaut lieber mal in euch hinein und schaut, was euch wirklich glücklich macht.
Ja, so,
der Mangel an Männlichkeit wird es wahrscheinlich nicht sein.
Nee, und wenn du noch männlicher bist, dann, also meistens ist, also ich verbinde Männlichkeit oder mehr Männlichkeit nicht mit mehr Glück. Sondern eher, wenn du darauf scheißt, was ist männlich, was ist weiblich und wie bin ich und wirke ich auf andere, scheiß auf all das und dann wirst du vielleicht glücklicher. Aber dieses, auch wie will ich wahrgenommen werden und so, ist einfach kein Thema. Und vor allem, so wenn du, also so, ich habe so Leute, die so die wahre Erleuchtung erlangt haben, die gucken auch nicht andere Menschen an oder sehen irgendwelche Handlungen von anderen Menschen und werten die, sondern die nehmen nur das wahr, was sie gerade sehen, ohne das wertend irgendwo einzuordnen. Und dann gibt es ja das Thema Männlichkeit auch nicht mehr.
Ja, einfach Mensch sein.
Genau, Mensch sein. Nicht Mann sein, nicht Frau sein, sondern Mensch sein. Ist doch scheißegal, was dazwischen ist.
Dazu kann ich auch nochmal, das habe ich auch schon im Podcast empfohlen, die Rede von Marcel Reif, dem Fußballkommentator im Bundestag, die anschauen.
Das ist jetzt irgendwie voll random, wenn man sie nicht kennt.
Aber sein Mensch ist da die Kernaussage. Ja. Da geht es um die Verbrechen zu Zeiten des Nationalsozialismus. Aber es geht auch eben darum, dass man sich einfach darauf besinnen sollte, dass wir alle irgendwie Menschen sind und was wir an Menschlichkeit dazu gewinnen können und jeder für sich und für die anderen dann auch.
Ja, das klingt nach einem guten Thema. Ich dachte so, Reif im Bundestag ist so, und Merkel mit dem Ball in der Mitte, auf links außen, Wagenknecht über die Flanke und nach ganz weit rechts rüber zu, nein, Spaß, also okay.
Alex Weile und die mit dem Verfolgungsjahr. Genau. Nee, ist eine wirklich extrem, extrem gute Rede, kann ich wirklich sehr empfehlen. Und geht es genau darum, weil dem sein Vater eben im KZ war, glaube ich.
Ah, okay, ja.
Gut.
Dann, okay, dann sorry für den humoristischen Einwand gerade. Das war auch viel platziert, muss ich sagen.
Ich fand es trotzdem witzig. Wir beenden damit aber die Folge, würde ich sagen, für diese Woche.
Ist lang genug.
Wir hören uns in wenigen Tagen schon wieder. Ihr hört uns einfach in einer Woche wieder, wie immer.
Genau.
Es war mir ein Fest, wie jede Woche.
Mir auch, ja. Haben wir gefeiert.
Super, traumhaft. Dann danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, schwere letzte Worte. Also bis zur nächsten Folge. Baba, tschüss.